HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Auslaufmodell Solidarität. Welche Zukunft haben die Gewerkschaften? Diese Fragen hat Andreas Horchler in den USA und mit deutschen Gewerkschaftern besprochen. Für die 14. Folge des Funkkollegs Wirtschaft.
Are you on? Which side are you on? We're starting our good battle. We know we're sure to win because we've got the gun. Thugs are looking very thin. Which side are you on?
Als Florence Reece in den 1930er Jahren Which Side Are You On schrieb, war ihr Vater, ein Bergmann aus Harlan County, Kentucky, im Kohlestollen ums Leben gekommen. Auch ihr Mann starb, langsam und quälend an der Staublunge. Wir beginnen den guten Kampf und wir werden gewinnen, heißt es in einem der bekanntesten Gewerkschaftslieder. Und tatsächlich, bis in die 1970er Jahre war jeder dritte amerikanische Arbeiter gewerkschaftlich organisiert. Man streikte für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Heute ist nur noch jeder zehnte Arbeitnehmer in den USA in einer Gewerkschaft. Auch für Deutschland meldete der Deutsche Gewerkschaftsbund schwindende Mitgliederzahlen. Zwischen 2003 und 2013 nahm die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder insgesamt von 7.360.000 um über 1 Million ab. Was ist los mit den Gewerkschaften? Versagen sie, weil sie altmodisch sind? Weil sie keine Antworten haben im Hinblick auf heutige Arbeitsbedingungen? Für den DGB-Vorsitzenden Rainer Hoffmann ist die Lage in den USA erheblich gewerkschaftsfeindlicher als die in Europa. Bei seiner USA-Reise im Sommer 2015 bemerkte er:
Ich glaube, das kann man mit Europa nicht ganz vergleichen, sondern wir müssen sehen, dass wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, gerade in skandinavischen Ländern, noch entwickelte Tarifsysteme haben und die Bestimmung von Löhnen und Gehältern doch noch zum großen Teil auf Grundlage von Tarifverträgen erfolgt. Das müssen wir weiter stärken und ausbauen.
Die größte deutsche Einzelgewerkschaft, die IG Metall, verzeichnet seit 2011 wieder leicht steigende Mitgliederzahlen. Und in den Betrieben ist der Organisationsgrad stabil. Das liege an der guten Konjunktur und steigenden Beschäftigungszahlen. Anders als in Deutschland wird die Arbeit der Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten politisch kaum unterstützt. Die Labor Unions sind lokale Organisationen mit geringer Macht und kaum gefüllten Streikkassen. Die Zeit der großen Mobilisierung und der überaus blutigen Arbeitskämpfe in Minen, Bergwerken und Textilfabriken ist lange vorbei. James Hoffa ist Präsident der traditionsreichen Gewerkschaft The International Brotherhood of Teamsters, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Arbeitnehmervertretung der Fahrer und Spediteure begann. Heute vertritt sie noch etwa 1,3 Millionen Arbeiter und Angestellte aus einer Vielzahl von Industriebranchen und Dienstleistungsunternehmen. James Hoffa blickt voller Neid nach Europa, vor allem nach Deutschland.
Zunächst einmal, alles in allem haben die Gewerkschaften in Deutschland viel mehr Macht und viel mehr zu sagen als hier in den Vereinigten Staaten. Gewerkschaften sind in den Vorständen bedeutender Unternehmen vertreten. Das bedeutet großen Einfluss. Das ganze System in Europa, vor allem aber in Deutschland, ist so viel menschlicher. Man bemüht sich, Arbeitsplätze zu erhalten, den Arbeitsplatz menschenfreundlicher zu gestalten. Man macht sich Sorgen bei Firmenschließungen und Verlagerungen. Die Arbeitslosenunterstützung im Fall von betrieblichen Verlagerungen ist viel besser und fürsorglicher als alles, was wir hier in den USA haben.
So sieht die Demokratie aus, skandierten Demonstranten vor dem Kapitol von Madison, Wisconsin, bitter, als der konservative Gouverneur und kurzzeitige Präsidentschaftskandidat Scott Walker den Beschäftigten im öffentlichen Dienst verbot, Gehälter auszuhandeln und Wisconsin im Norden der USA zum 25. Right to Work-Staat machte. Was sie Recht auf Arbeit nennen, ist praktisch ein Verbot von Gewerkschaften. Es bedeutet auch das Ende jeglicher Fürsorge, wie James Hoffa sie im deutschen Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sieht. Hinter dem amerikanischen Recht auf Arbeit steckt ein Gesetz, das Gewerkschaften verbietet, Pflichtbeiträge von ihren Mitgliedern zu verlangen. Die Argumentation des Gouverneurs zum Right-to-Work-Gesetz:
Den Gewerkschaftsführern, die hierher kommen, geht es doch viel mehr um Geld als um Recht. Und was machen sie? Sie treiben die Zwangsbeiträge ein, die Arbeitnehmer ihrer örtlichen Gewerkschaft bezahlen müssen. Das Geld landet in Washington. Es geht doch gar nicht darum, Arbeiter und ihre Ansprüche zu schützen.
Das Ergebnis von Right to Work: Die US-Südstaaten, weite Teile des Nordens und des mittleren Westens sind so gut wie gewerkschaftsfrei. Eine Entwicklung, die in Europa aus Sicht von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles kaum zu erwarten ist.
Da ist nicht immer der Gouverneur X oder Y vielleicht der Visionär, ohne dass ich ihn jetzt persönlich kenne, aber da traue ich uns doch ein bisschen mehr zu in dem Austausch zwischen den verschiedenen Nationen.
Dieses Vertrauen in die europäischen Gewerkschaftstraditionen ist schön. Aber ist es auch belastbar? Die Arbeit verändert sich weltweit rapide. In Amerika arbeiteten 2015 laut der Statistik der amerikanischen Arbeitsverwaltung über 15 Millionen Menschen offiziell freiberuflich. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Edelman Berland sind es aber schon jetzt 53 Millionen. Im Jahr 2020 könnten es 60 Millionen Freiberufler sein. Arbeiter ohne feste Anstellung tragen inzwischen geschätzt 700 Milliarden Dollar zum amerikanischen Bruttosozialprodukt bei. Es sind Menschen, die nichts verdienen, wenn sie krank werden oder Urlaub machen, die keine Zuschüsse zur Krankenversicherung bekommen, die sich um ihre Altersvorsorge ganz ohne staatliche Hilfe kümmern müssen. Wenn immer mehr US-Bundesstaaten Right-to-Work-Gesetze verabschieden, sagt der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann, befindet sich auch die betriebliche Mitbestimmung im freien Fall.
Wir erleben gerade auch in der analogen Wirtschaft, dass 25 Bundesstaaten unter diesem verniedlichten Titel von Right to Work eine massiv gewerkschaftsfeindliche Gesetzgebung verabschiedet haben. Die irritiert nicht nur, sondern die erfordert auch Widerstand,
sagt der deutsche Gewerkschaftsboss. Was aber, wenn auch in Deutschland immer mehr Jobs nicht mit einem Arbeitsvertrag verknüpft sind? Nicht mit einer Fabrik, einem Büro, einer Branche? Projektarbeiter, Programmierer oder auch Fahrer beim privaten Taxidienst Uber finden ihre Jobs bei Online-Plattformen wie O-Desk. Evan Carmichael berät interessierte Ein-Mann-Unternehmer und singt ein Loblied auf eine neue Welt der Jobs, in der das Arbeitsamt Zug um Zug vom Internet abgelöst wird. An die Stelle des Arbeitsvertrags mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten tritt das Projekt.
I'm a big believer in O-Desk. I love using O-Desk. Basically what it is, it's a website.
Ich bin ein großer Anhänger von O-Desk und benutze O-Desk sehr gern. Im Prinzip ist das eine Seite im Internet, die Arbeitgeber mit Arbeitnehmern verbindet. Man kann sich für Projekte bewerben. Als Arbeitgeber finden Sie Menschen, unabhängig davon, wobei Sie Hilfe benötigen: Programmieren, Grafikdesign oder Verwaltungstätigkeiten. Ich habe O-Desk benutzt, um mit Videoredakteuren in Verbindung zu treten, mit Marketingassistenten, Personalassistenten, Grafikdesignern, mit Leuten, die Daten erfassen. Es ging um viele verschiedene Jobs. In dieser Welt müssen wir für all diese Tätigkeiten niemanden mehr in unserem Büro sitzen haben.
Dahinter steckt die Vorstellung einer Sharing Economy, in der Anbieter ihr Bestes geben und Auftraggeber fair bezahlen. Aber statt ungenutzte Ressourcen zu entfalten, unterbieten sich auf Online-Plattformen wie Twago, Angie's List oder Content.de Projektinteressierte gegenseitig. Elizabeth Schuler, Finanzchefin des amerikanischen Gewerkschaftsdachverbands AFL-CIO, sieht die Gewerkschaften in der Pflicht, gerade weil es auch um junge Menschen und ihre Arbeitsbedingungen geht.
Wenn wir nicht beginnen, unsere jungen Leute dort abzuholen, wo sie sind, werden wir aussterben. Wir müssen die wachsenden Branchen betrachten und fragen, wo arbeitet die Mehrzahl der jungen Leute? Ich meine, sie arbeiten in einigen der Branchen mit den missbräuchlichsten Bedingungen. Fehlende Arbeitnehmerrechte, geringe Bezahlung, wenige bis gar keine Sozialleistungen.
Die meisten, die auf dem digitalen Marktplatz Jobs suchen, sind keine Gewerkschaftsmitglieder. Der Berater Evan Carmichael rät den Jobsuchenden im Internet deshalb, sich anzubiedern.
Wenn Sie den Arbeitgebern mehr geben, als sie verlangen, werden sie es schätzen, sie zu haben. Sie brauchen sie ja für ihr Geschäft. Sie müssen sich unverzichtbar machen. Sie müssen so wichtig werden, dass sie ein großes Loch hinterlassen, wenn sie das Unternehmen verlassen.
Das Beispiel eines Online-Anbieters aber zeigt, so einfach ist es nicht, weder für die Unternehmer noch für die Beschäftigten. HomeJoy, ein Online-Unternehmen, vermittelte Reinigungskräfte. Unternehmensgründerin Adora Chung stellte ein einfaches Konzept online. Finde eine Putzhilfe in einer Minute.
Innerhalb von 60 Sekunden. Sie besuchen homejoy.com, sie erzählen uns etwas über die Wohnung, nennen ein Datum und eine Uhrzeit. Wir schicken jemanden mit Referenzen, den wir unter die Lupe genommen und versichert haben. Sie kommen dann an einem Tag und zu einer Zeit ihrer Wahl.
Auch in Deutschland gibt es solche Vermittlungen via Internet. Das amerikanische Unternehmen HomeJoy verfehlte seine Wachstumsziele. Aber der entscheidende Faktor, das Angebot wieder einzustellen, war im Sommer 2015 eine drohende Prozesswelle. Reinigungskräfte wollten gerichtlich einklagen, als Angestellte und nicht als freie Projektarbeiter eingestuft zu werden. Zu teuer, entschied die Unternehmensleitung und gab auf. Mit ähnlichen Klagen haben es die Unternehmen der Projektwirtschaft im ganzen Land zu tun.
Where do social movements come from?
Well, like all social movements, I started as just an idea, born from the need to solve a big problem, namely the rapid erosion of social support systems for anyone not employed by a traditional corporate structure.
My dad says the traditional corporate structure tried to steal his soul.
Well, he's not alone. That's why more and more people started going out on their own.
When the socioeconomic structures that you have aren't.
Trotzdem, Freiberuflichkeit ist die neue Normalität, konstatierte Sarah Horowitz, Gründerin und Direktorin der Gewerkschaft der Freelancer. Die Juristin und Enkelin des Anführers einer Textilgewerkschaft spricht von einer Gig-Economy, also einer Wirtschaft, in der Freiberufler sowie Rockbands von Konzert zu Konzert, von Gig zu Gig weiterziehen, ohne feste Anstellung. Eine Lebensrealität, die auf ein Drittel der arbeitenden US-Bevölkerung zutrifft. Als Sarah Horowitz 2001 die Freelancers Union gründete, war klar, dass die Interessensvertretung keine klassische Gewerkschaft sein würde, die beispielsweise Tarifverhandlungen führen kann. Freiberuflichkeit schließt alles ein. Tätigkeiten vom Putzjob bis zum Programmieren anspruchsvoller Software. Sarah Horowitz kümmerte sich deshalb um Krankenversicherungen und Pensionsfonds für Freiberufler. Sie will Netzwerke und politischen Einfluss für eine wenig homogene, aber enorm wachsende Gruppe von Menschen. Die Gewerkschaft gab an, inzwischen mehr als 300.000 Mitglieder zu haben, die meisten in New York. Auch wenn ein Kernstück, die Krankenversicherung für Freelancer, aufgegeben werden musste. Durch die gesetzlichen Neuregelungen der Obamacare genannten Gesundheitsreform. Sarah Horowitz macht weiter. Nur ein Bruchteil der vielen Millionen Freiberufler und Projektarbeiter ist bislang bei der Freelancers Union. Freiberuflichkeit muss kein Fluch sein, findet Sarah Horowitz. Menschen ohne langfristigen Arbeitsvertrag stellen längst die größte Gruppe der Erwerbstätigen in den USA. Sie erweisen sich in Krisen häufig als sehr widerstandsfähig.
Wenn Sie Freelancer sind oder schon einmal auf diese Art und Weise gearbeitet haben, dann wissen Sie, wie man ein Netzwerk aufrechterhält, ob Sie das auf Facebook machen oder für sich selbst. Es ist entscheidend zu wissen, wie man Aufträge gewinnt. Eine Firma entlässt Mitarbeiter, aber es gibt immer noch Dinge, die erledigt werden müssen. Das können Sie herausfinden, diese Arbeit anbieten und den Zuschlag bekommen. Und Sie können mit Ihrem Geld umgehen. Menschen mit solchen Erfahrungen haben im Moment einen Vorteil.
Diese Fähigkeiten sind es, sagt die Gewerkschaftsgründerin, die langfristig noch wichtiger werden. Denn sie ist davon überzeugt, dass kein Weg zurückführt. Große Industrien, große Branchen mit entsprechend mächtigen Arbeitnehmervertretungen gehören für Sarah Horowitz bis auf wenige Ausnahmen der Vergangenheit an. Projektarbeit am heimischen Computer tritt in der digitalen Wirtschaft an die Stelle des Bürojobs. Arbeitgeber haben dadurch immense Vorteile. Sie sparen bei Infrastruktur und Sozialleistungen, wenn sie Einzelaufträge vergeben, statt Arbeitnehmer einzustellen. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles besuchte im Sommer 2015 die USA und machte sich im kalifornischen Silicon Valley ein Bild von der Arbeitswelt. Eine Arbeitswelt, die sich in den USA schneller verändert, mit anderen Regeln, mit einer anderen Unternehmenskultur als in Deutschland. Gleichwohl, die Digitalisierung ist auch in Deutschland ein bedeutendes Thema.
Die Fragen sind hier auf der Seite des Atlantiks genau die gleichen wie auf unserer Seite des Atlantiks. Nämlich hat die Digitalisierung der Arbeitswelt negative Folgen für die Zahl der Beschäftigten. Die zweite Frage ist, was müssen die Leute können in Zukunft? Drittens geht es natürlich auch darum, dass wir auch in einer Phase des Wandels Sicherheit schaffen für die Arbeitnehmer. Die müssen sich auf bestimmte Sachen verlassen können. Die müssen darauf setzen können, dass sie selbstbestimmt mitbestimmen können. Also wir sehen es als Chance, aber eben auch als eine Notwendigkeit, das politisch zu gestalten. Solidarity forever.
Solidarität. Für Gewerkschaften in den USA wie in Deutschland ist Solidarität schon immer ein Grundwert. Aber für eine Renaissance der Gewerkschaften sieht Rolf van Dyck, Sozialpsychologe an der Goethe-Universität in Frankfurt, trotzdem geringe Chancen. Pete Seegers Solidarity Forever, das Lied über Solidarität und starke Gewerkschaften, scheint mit der Lebenswirklichkeit von heute nicht mehr viel zu tun zu haben. Prinzipiell haben Menschen das Grundbedürfnis, Gruppen zu bilden, sagt Rolf van Dyck. Denn Isolation mache unglücklich und krank. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit wurde traditionell in Betrieben, aber auch von den Gewerkschaften gestillt. Das sei aber nicht mehr so.
In der modernen Servicegesellschaft verlieren beide Themen an Bedeutung. Unternehmen fusionieren und gehen wieder auseinander, werden verkauft und umbenannt und wechseln mit ihren Besitzern auch ihre Namen und Strukturen. Lebenslange Jobgarantie in einem Betrieb gibt es für niemanden mehr und jeder soll sich möglichst employable halten. Kein Wunder also, dass die Bindung an das Unternehmen gering ist. Gleichzeitig laufen aber auch den Gewerkschaften die Mitglieder davon. Erstens sind sie unmodern mit ihren hierarchischen Strukturen und ihrem Funktionärstum. Dies schreckt vor allem junge, gut ausgebildete Beschäftigte ab. Zweitens ist mit der geforderten Employability des Arbeitnehmers auch keine Festlegung auf eine Branche, die von einer Gewerkschaft vertreten wird, mehr gegeben. Und drittens ist das öffentliche Bild von Gewerkschaft, zumindest in Deutschland, geprägt von den Kleinkriegen einzelner Spartengewerkschaften, die mit wenigen Mitgliedern im Streikfall ganze Industrien lahmlegen, oft zum Schaden des Kunden.
In den USA hat eine ganz ähnliche Entwicklung manche Gewerkschaft in die Bedeutungslosigkeit gedrängt. Sie konnten mit der Veränderung der Arbeitsbedingungen nicht Schritt halten. Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann will dem entgegentreten. Auf die Frage, ob die Gewerkschaften in Deutschland wie in den USA überfordert seien, sagt er:
Wir haben ja internationale Strukturen. Wir müssen sie nur weiterentwickeln und sie dann auch entlang großer multinationaler Unternehmen handlungsfähig machen. Ein Experimentierfeld wäre da beispielsweise Amazon, weil ein solches Unternehmen, was mit Geschäftsmodellen arbeitet, die extrem gewerkschaftsfeindlich sind, die keine Tarifverträge anerkennen wollen, kann man nicht in Deutschland allein in die Knie zwingen, auch nicht in Europa allein, sondern da müssen wir global, international mit allen Gewerkschaften zusammenarbeiten und auch unser Geschäftsmodell überdenken, ob wir hier nicht beispielsweise einen Joint Venture machen, wo wir konzentriert, koordiniert das Unternehmen von unseren Wertevorstellungen überzeugen und im Zweifelsfall auch in die Knie zwingen.
Michelle Chen würde das wohl mit einem Lächeln als alte Ökonomie, als alten Gewerkschaftsansatz bezeichnen. Die US-Journalistin schreibt für unterschiedliche Publikationen, hat einen Podcast, widmet sich als Fernsehproduzentin asiatischen Themen. Eine echte Freiberuflerin, die keinen Zweifel daran hat, dass ein ganzes Arbeitsleben in einem einzigen Betrieb ein Phänomen der Vergangenheit ist. Die Vorstellung, in einer Gemeinschaft, die auch Gewerkschaft heißen könnte, gute Arbeitsbedingungen zu erreichen, ist für sie dagegen durchaus realistisch.
Die Leute dachten über freiberufliche Projektarbeit oft, das mache ich jetzt, dann kommt etwas Neues. Und jetzt werden sich die Menschen darüber klar, ob es eine Notwendigkeit oder ein freier Entschluss ist. So wird es den Rest meines Lebens weitergehen. Also geht es darum, die Arbeitsumgebung besser zu gestalten und nicht nur auf den nächsten Auftrag zu warten. Das könnte die Basis für eine Wirtschaft des Teilens werden, wie wir das nennen. Das hat mit der jetzigen Wirtschaft des Diebstahls nicht viel zu tun. Was aber, wenn wir wirklich Wege fänden, die Macht zu teilen?
Klare Worte über die Zukunft der Arbeit. Worte, die in der Occupy-Bewegung Widerhall fanden. Wir sind die 99%. Skandierten Demonstranten 2008 an der Wall Street und machten auf die Schere zwischen Arm und Reich in Amerika aufmerksam. Die gemeinnützige Organisation Oxfam hat errechnet, dass im Jahr 2016 1% der Menschheit mehr besitzt als die restlichen 99%. Die extreme Verteilung des Reichtums ist in den USA besonders ausgeprägt. Der unabhängige Senator Bernie Sanders aus Vermont nennt sich selbst demokratischer Sozialist und trat für die US-Demokraten als Präsidentschaftskandidat 2016 an. Er machte erfolgreich Wahlkampf mit der Forderung nach mehr Gerechtigkeit.
Die 400 wohlhabendsten Amerikaner besitzen heute mehr Reichtum als die untere Hälfte der amerikanischen Gesellschaft. Das sind 150 Millionen Menschen. 400 hier, 150 Millionen dort.
Bernie Sanders zog mit seiner lauten Kapitalismuskritik Hunderttausende Amerikaner an, besonders jüngere Leute. Eine schwer zu greifende Bewegung. In lokalen und regionalen Gruppen und oft über die sozialen Medien formulieren sie Ziele, die viel Ähnlichkeit haben mit den Programmen der Gewerkschaften. Mehr Arbeitsgerechtigkeit, mehr Sozialleistungen, fairer Umgang mit Arbeitskräften, die nicht vertraglich an ein Unternehmen gebunden sind. Die Aktivisten fühlten sich zunächst weder politisch noch gewerkschaftlich gebunden. Aber spätestens der Fight for 15, der Kampf für 15 Dollar Mindestlohn, rief auch die US-Gewerkschaften wieder auf den Plan. 15 Dollar pro Stunde, das ist für Aktivisten, progressive Demokraten und Gewerkschafter inzwischen zu einem Synonym für eine gerechte Entlohnung geworden. Mary Catherine Ricker, Vizepräsidentin der großen Lehrergewerkschaft AFT, die zum Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO gehört, spannt einen großen Bogen. Die Lehrer kämpfen nicht für sich allein, sondern auch für die amerikanischen Arbeiter und die Schar der digitalen Berufsnomaden, die sich von Gig zu Gig, von Auftrag zu Projekt, von der Hand in den Mund durch ihr Arbeitsleben schlägt.
Es geht uns doch nicht nur darum, dass Lehrer genug verdienen, um den Beruf attraktiv zu machen. Es geht um alle Arbeitnehmer, die einen Lohn erhalten sollen, der ihnen ein Leben in Würde ermöglicht. Jeder soll den amerikanischen Traum erfahren dürfen, diesen Eingang in die Mittelklasse. Es gibt Zeiten, in denen wir uns auf das Einkommen der Lehrer konzentrieren. Aber meist stehen wir Schulter an Schulter mit allen Arbeitnehmern. Deshalb sind wir Lehrer so inspiriert vom Kampf für 15 Dollar, der im Moment in den USA stattfindet. Es geht um die Idee, dass jede Arbeit Würde hat. Eine Art, diese Würde auszudrücken, ist eben ein Lohn, der ein Dach über dem Kopf in der Gemeinschaft erlaubt, in der man arbeitet.
Nein, die Gewerkschaften haben noch keine ausreichende Antwort auf die Entwicklungen in der Arbeitswelt. Aber sind sie deshalb verzichtbar? Richard Carlenberg, leitender Wissenschaftler an der New Yorker Century Foundation, ist davon überzeugt, dass wir von der Vergangenheit profitieren könnten.
Ich finde die alte Arbeiterbewegung sehr aufregend. So etwas brauchen wir, um unsere Gesetze zu verändern. Ich denke, wir können auf der Ebene der Bundesstaaten und auf lokaler Ebene anfangen. Eine Strategie, die die Rechte sehr erfolgreich mit den sogenannten Right-to-Work-Gesetzen verfolgt hat. Wenn wir die Gesetze und die Kultur dieses Landes Stück für Stück verändern wollen, brauchen wir eine Bewegung.
Says I, but you're 10 years dead. I never died.
Es ist der Ruf nach einer Bewegung, die es nicht gibt. Noch nicht. Die amerikanischen Gewerkschaften der großen Arbeitskämpfe leben so lange nostalgisch weiter. Etwa wenn der Rockstar Bruce Springsteen Joe Hill singt. Joe Hill war Mitglied der Gewerkschaft Industrial Workers of the World. Seine Lieder handeln vom Arbeiterleben, der Unterdrückung, der Ungerechtigkeit und der Macht der einfachen Leute, die sich zu einer Bewegung zusammenschließen. In einem dubiosen Indizienprozess in Utah wurde er des Mordes an einem Lebensmittelhändler und dessen Sohn bezichtigt und im November 1915 hingerichtet. Sind es die Besitzer der Kupferminen, die für den Tod des aktiven Gewerkschafters verantwortlich sind, an denen in diesem Folksong erinnert wird? Aber es braucht mehr als Kugeln, um einen Mann zu töten, heißt es im Lied. Joe Hill wurde zur Leitfigur einer Bewegung, die sich Mut machte, den Widerstand gegen das Amerika der Bosse und Spekulanten nicht aufzugeben. Neue Bewegungen wie die Freelancer Union bemühen sich, die Arbeitsrealität des 21. Jahrhunderts in Amerika so zu gestalten, dass die Menschen ohne Arbeitsvertrag nicht rechtlos verarmen. Spontane Proteste, farbenfrohe Demonstrationen, Interessenvertretungen, die sich über das Internet zusammenfinden, Unternehmen und Konzerne, die mit Massenklagen überzogen werden von Arbeitnehmern, die zu Unrecht als Freiberufler auf Honorarbasis beschäftigt wurden. Ohne Krankenversicherung, ohne soziale Sicherung, dafür aber mit der vollen Steuerlast von Freiberuflern. Sharing Economy, der freie Austausch, entpuppte sich schon zu oft als Goldgrube für die Auftraggeber und als gnadenloser Kampf um Jobs für die, die immer niedrigere Preise anbieten müssen. DGB-Chef Rainer Hoffmann sieht die rasche Veränderung der Arbeit auf beiden Seiten des Atlantiks.
Gewerkschaften sind 150 Jahre alt, Kinder der industriellen Revolution, also sozusagen Industrie 1.0. Wir sind jetzt bei Industrie 4.0 angekommen und das heißt, wenn ich die Lernkurve mir anschaue, sind Gewerkschaften als regionale Organisationen angetreten. Die hatten im Kern die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit. Wir sind europäisch gar nicht schlecht aufgestellt und die nächste Entwicklungsstufe heißt Gewerkschaften 4.0, auch international.
Gewerkschaften 4.0. Wie wird sie aussehen, diese nächste Entwicklungsstufe, die einer neuen Arbeitswelt gerecht werden soll? Eine schwierige Aufgabe angesichts der Gig-Economy, die um sich greift und zu der die großen Industriegewerkschaften nicht mehr passen.
Auslaufmodell Solidarität. Welche Zukunft haben die Gewerkschaften? Sie hörten die 14. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autor war Andreas Horchler. Verpasste Folgen dieser Sendereihe finden Sie zusammen mit vertiefenden Hintergrundinformationen auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Dort finden Sie auch den Zugang zum 4. Funkkolleg-Experiment. Das ist ein Projekt des Labors für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Frankfurt. Anmeldung und Teilnahme über die schon erwähnte Webseite www.funkkolleg-wirtschaft.de.